So finally, here it is, the replacement talk about distributed scanning in German. Guys, I would say take the floor away and have a fun time.
Thank you.
Just a few words on the language. If you want to know anything about Wolpertinger and you do not understand what he is saying, you can just come after us, after the talk, you can come to us and ask me questions, and if I can't answer them, I can translate them, and our developer here will answer them, and I'll translate them back without any technology. Isn't it awesome? Okay.
Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Wir hatten total viel Vorbereitungszeit, ich habe auch total viel geübt. Von daher fange ich jetzt einfach mal an und hoffe, dass wir mit der Zeit ungefähr hinkommen. Es geht, wie schon gesagt wurde, um den Wolpertinger. Der Wolpertinger ist ein verteilter Portscanner. Wer schon andere Portscanner wie Nmap kennt, ist unter Umständen auch schon mal über Unicorn Scan gestolpert. Unicorn Scan hat auch die Möglichkeit von verteiltem Portscan, allerdings war das nicht wirklich ausreichend implementiert. Es gab noch diverse Probleme, vor allen Dingen in der Kommunikation zwischen 32- und 64-Bit-Systemen und auch in der IPC-Kommunikation bestimmte Sachen, die uns gestört haben. Und darum haben wir uns dazu entschieden, das Ganze einfach selber zu machen. Und dabei ist dann der Wolpertinger rausgekommen. Wir haben uns gedacht, die Portscanner haben in letzter Zeit sowieso alle Tiernamen, ob das jetzt Portbunny oder Unicorn-Scan ist, dann nehmen wir auch einen Tiernamen, aber wenn, dann halt einen coolen. Was ich kurz zeigen werde, ist die Übersicht, was für Abhängigkeiten das Ganze hat, eine kurze Übersicht über die Optionen, die der Wolpertinger anbietet und dann einfach was zu den Drohnen, den Datenbank-Backend, generell noch was zum TCP-Port-Scanning, wie das umgesetzt ist und zum Schluss kann man das Ganze nochmal live sehen, dann können wir nochmal irgendwas Port-Scannen hier im Netz. Genau, Abhängigkeiten, wie so gut jeder andere Port-Scanner auch, wird die Packet-Capturing-Library benötigt. Es wird OpenSSL verwendet, nicht für die Kommunikation, aber für bestimmte kryptografische Funktionen. Außerdem die libdnet. Bitte nicht die libdnet aus dem Debian-Repository nehmen, die macht was anderes. SQLite3 wird verwendet als Datenbank-Backend und UUID-dev wird benötigt, weil die Drohnen die UUID-Funktionen verwenden. Kompilieren, installieren macht man mit dem Standard-Dreisatz Configure, Make, Make, Install. Und eine kurze Übersicht über die Optionen, die das Programm anbietet. Ich habe versucht, mich so ein bisschen an die Syntax von Nmap anzulehnen, um das Ganze nicht unnötig kompliziert zu machen. Mit minus groß D werden die Drohnen angegeben, die verwendet werden sollen. In der Notation IP-Adresse Doppelpunkt Port und das Ganze Komma separiert. Zu den Drohnen sage ich später noch was. Wie schon gesagt, es ist ein verteilter Portscanner. Das heißt, er besteht einmal aus dem Masterprogramm, beliebig vielen Senderdrohnen und einer Listenerdrohne. Die Senderdrohnen, wie der Name schon sagt, werden dafür verwendet, um die TCP-Probes rauszuschicken und die Listener-Drohne wird dafür verwendet, um die Requests zu empfangen und zu interpretieren. Und das eigentliche Masterprogramm, also der Wolpertinger an sich, ist für die Synchronisation der einzelnen Prozesse gedacht. Mit minus IL kann man wie bei Nmap auch Hosts aus einer Datei laden. Mit minus S kann man die Paketrate angeben, wie schnell die Pakete gesendet werden sollen, weil das ist der größte Unterschied zu Nmap. Es wird hier keine Timing Engine verwendet, wie bei Nmap, sondern es wird eine feste Paketrate angegeben, wie viele Pakete pro Sekunde gesendet werden sollen. Und diese Paketrate wird auch den kompletten Scan über beibehalten. Das heißt, es wird da kein Readjustment durchgeführt, sondern wenn man sagt, Scan mit 10.000 Paketen pro Sekunde, dann wird auch der komplette Portscan mit dieser Geschwindigkeit durchgeführt. Was den Vorteil hat, dass man schon vor Beginn des Portscans sagen kann, wie lange ein Portscan dauert. Das ist bei Nmap immer ein kleines Problem. Nmap macht auch ungefähre Vorhersagen, wie lange so ein Portscan dauert. Die sind in 90% der Fälle 2 bis 3 Tage daneben. Wer das Problem vielleicht schon mal hatte, wenn man mit Nmap ein größeres Class-C-Net scannt, wo nur relativ wenig Hosts aktiv sind, ist man relativ schnell auf 99,98% und kann dann die nächsten 3 Tage warten, dass er auf 99,99% hochgeht. Mit minus P werden die Ports, die gescannt werden sollen, übergeben. Wenn man die Option weglässt, wird eine Liste mit Default Ports gescannt. Dazu sage ich später nochmal mehr. Und ansonsten kann man die Standardnotation von Nmap verwenden, wie Komma separiert und den Bindestrich für Ranges. Minus A, beziehungsweise minus PA würde dann ein All Port Scan sein. Mit minus G kann man auch den Source Port setzen, wenn man das gerne möchte. Minus L ist eine Art Timeout. die noch gewartet wird, wenn alle Pakete rausgeschickt sind. Der ist defaultmäßig 5 Sekunden. Minus D ist Debugging Output. 2 mal minus D ist noch mehr Debugging Output. Ist eigentlich nur für mich gedacht. Wird dann sehr schnell sehr unübersichtlich. Und minus V, wie bei MMAP auch, Verbose Output. Man sieht einfach noch ein paar zusätzliche Informationen über den Scan. Wenn man jetzt sehr viele Drohnen hat, mit denen man scannen möchte und die nicht alle über die relativ unübersichtlich lange Kommandozeile angeben möchte, kann man auch minus Drone List verwenden und die ganzen dann einfach in der Datei schreiben. Minus Retry ist auch mehr oder weniger selbsterklärend. Man kann da einfach eine Anzahl angeben, wie oft die Probes rausgeschickt werden. Hier muss man halt wissen, es werden alle Probes dann nochmal rausgeschickt. Also wenn man zum Beispiel 3 mal eingibt, dann werden sämtliche TCP-Pakete 3 mal geschickt. Nicht hintereinander, sondern erst, wenn eine komplette Runde durch ist. WIST-TCP-Ops ist aus einer Gegebenheit entstanden, dass wir bei unserer Arbeit häufig mal Firewalls gefunden haben, die NNAP-Port-Scans daran erkennen, dass bestimmte TCP-Optionen in den TCP-SYN-Paketen nicht gesetzt sind, werden einfach daraus dann rausgefiltert. Und wenn man die Option WIST-TCP-Options verwendet, dann werden einfach bestimmte Optionen gesetzt, wie zum Beispiel TCP-Timestamps, Window-Scaling, was halt bei einer ganz normalen TCP-Connection auch gesetzt wird, um solche Filterregeln zu umgehen. Zur Target-Syntax, man ist da ziemlich flexibel, man kann dem so gut wie alles vorwerfen, was in irgendeiner Form in einer IP-Adresse oder ein Hostname aufgelöst werden kann. Natürlich kann man ganz normale Hostnames angeben, man kann einzelne IP-Adressen angeben, die CDR-Notation, und man kann auch, wie man unten sieht, Ranges verwenden. Da ist man genauso flexibel wie bei den Port-Spezifikationen. Mit Minus bzw. Bindestrich werden Ranges definiert und die kann man entsprechend auch nochmal Komma separieren. Die Drohnen sind ein eigener Prozess und werden auch als ein eigenes Binary repräsentiert. Nennt sich Volper Drone. Mit minus I wird das Interface angegeben. Und zwar das Interface, über das der Portscan geht und nicht das Interface, über das dann die IPC-Kommunikation läuft. Mit minus P wird der Port für die IPC-Kommunikation festgelegt. Man kann auch noch ein Hostname angeben, wenn man das Ganze auf ein bestimmtes Interface binden möchte. Und mit minus S und minus L legt man letzten Endes fest, ob das eine Senderdrohne oder eine Listenerdrohne sein soll. Für diejenigen, die es interessiert, hier nochmal kurz der Aufbau von der IPC-Kommunikation. Das war nämlich auch noch ein großer Punkt, der uns bei Unicorn-Scan gestört hat, nämlich, dass die Drohnen keinerlei Authentifizierung verwenden. Das heißt, wenn man eine Unicorn-Scan-Drohne startet, dann macht die einen TCP-Port auf und jeder, der Unicorn-Scan bei sich auf dem Rechner hat, kann sich mit dieser Drohne verbinden und anfangen, von diesem Rechner aus Port-Scans zu starten. Das wollten wir natürlich nicht unbedingt haben. Das heißt, es wird zuerst ein initiales Paket geschickt, also ein Hello. Anschließend bekommt man ein Challenge und eine UUID von der Drohne zurück und anschließend wird ein Challenge-Response-Verfahren durchgeführt. Da sage ich später nochmal mehr zu. Anschließend kommt eine Ready-Message zurück, vorausgesetzt das Passwort und der Username waren korrekt. Anschließend identifiziert sich die Drohne, ob es eine Senderdrohne oder eine Listenerdrohne ist. Das können die Drohnen selbstständig machen, das muss man beim Start nicht mit angeben. Anschließend versendet der Master noch einige Informationen, unter anderem die IP-Adresse von der Listener-Drohne, weil die wird von den Sender-Drohnen benötigt, weil die Sender-Drohnen machen dann letzten Endes IP-Spoofing und verwenden als Source-IP die IP-Adresse der Listener-Drohne. Anschließend werden die Work-Units verteilt. Das sind natürlich einmal entsprechend die Ports, die gescannt werden sollen, ein Secret, was später noch wichtig wird, und andere Metainformationen. Anschließend kann die Drohne sagen, alles klar, ich konnte deine Work-Unit hervorragend parsen, ich habe jetzt meine Informationen und mit MSG Start wird dann der Port-Scan entsprechend gestartet auf den einzelnen Drohnen. Das ist eine lineare Kommunikation, was jederzeit passieren kann bei der IPC-Kommunikation, ist ein Work-Done. Das wird vom Sender geschickt. Das heißt, wenn die Sender fertig sind mit Senden, wird ein Work-Done geschickt. Wenn alle Sender durch sind, wird noch die entsprechende Anzahl der Sekunden gewartet, die man als Timeout festgelegt hat, und dann wird auch der Listener-Drohne mitgeteilt, alles klar, ab jetzt kommen keine Pakete mehr. Ein MSG-Quit kann jederzeit geschickt werden, wenn man den Portscan abbrechen möchte. Und was natürlich das Wichtigste ist, MSG-Port-State kommt vom Listener zurück, wenn ein offener Port gefunden worden ist. Natürlich gibt es auch noch eine Funktion zum Error-Handling, das wäre dann MSG-Error. Genau, wie schon gesagt, es wird eine Authentifizierung verwendet. Wir haben einfach eine CRAM-MD5-Implementierung genommen. Jeder, der schon mal Challenge Response Authentication gesehen hat, weiß, wie das funktioniert. Also man bekommt ein Challenge von der Drohne. Dieses Challenge wird dann vom Master zusammen mit den entsprechenden Credentials über dieses HMAC-MD5-Verfahren gehasht und zurückgeschickt. Und die Drohne bildet mit dem Challenge, was sie ja selber kennt, und den Credentials, die sie auch selber kennt, denselben Hash. Wenn die beiden identisch sind, ist die Authentifizierung erfolgreich. Ganz normales Challenge Response Authentication Verfahren. Wird auch häufig bei POP3-Servern oder SMTP-Servern genutzt. Ein Problem, was wir bei Unicorn-Scan auch hatten, ist, wenn eine Drohne während des Scans abstürzt, und die Unicorn-Scan-Drohnen stürzen sehr gerne ab, hatte man das Problem, dass der Scan damit erstmal endlos lief, weil es keine Fehlerbehandlung gab. Es wurde weiterhin gewartet, dass diese Drohne sich irgendwann meldet. Und sämtliche Ergebnisse waren damit natürlich verloren. Das heißt, wir haben bei unserer Implementation einen Disaster Recovery vorgesehen. Angenommen, man hat 10 Drohnen und scannt ein sehr großes Netz. Das heißt, der Scan würde 2 bis 3 Tage dauern. Und während dieses Scans fällt eine Drohne aus, dann weiß der Master, welche Work Unit diese Drohne bekommen hat. Also er weiß, welche Hosts und welche Ports diese Drohne scannen sollte. Anschließend wird diese Work Unit der ausgefallenen Drohne genommen und auf die 9 verbliebenen Drohnen wieder aufgeteilt, sodass man so lange, wie noch eine einzige Senderdrohne vorhanden ist, den Scan fortsetzen kann. Die Scanzeit erhöht sich dadurch natürlich, aber die Port-Scan-Ergebnisse bleiben konsistent. Da wir im Moment nur eine einzige Listener-Drohne unterstützen, heißt das natürlich, wenn die Listener-Drohne ausfällt, dann hat man die Ergebnisse, die man bis dahin schon erhalten hat, zwar in seiner Datenbank stehen, aber der Port-Scan kann nicht zu Ende durchgeführt werden. Genau, Workload Balancing war auch eine Geschichte, die bei Unicorn Scan nicht wirklich funktioniert hat. Da ist das Load Balancing über die Parameter, die man auf der Kommandozeile eingegeben hat, gelaufen. Also wenn man Unicorn Scan ein Class C-Netz gegeben hat in CEDR-Notation und eine einzige IP-Adresse, dann ging einfach das Class C-Netz an die erste Drohne und die eine IP-Adresse an die nächste. Das heißt, eine Drohne hat eine IP-Adresse gescannt und sich dann die restliche Zeit gelangweilt, während die andere Drohne die anderen 255 Hosts gescannt hat. Wir verwenden ein Route-Robin-Load-Balancing-Verfahren. Das heißt, sämtliche Targets, die übergeben werden, werden zuerst mal entpackt. Dann wird die insgesamte Anzahl der Targets genommen und durch die Drohnen geteilt. Und die werden dann in einer eigenentwickelten Notation an die Drohnen aufgeteilt. Also in einer bestimmten IP-Adress-Range-Notation. Als Datenbank-Backend verwenden wir SQLite. Da werden zum einen natürlich die Ausgaben des Portscans abgespeichert, mit diversen Metainformationen, also wann der Scan gestartet wurde, so die gängigen Informationen, die man über Portscan-Ergebnisse haben möchte. Außerdem werden noch bestimmte Sachen in der Datenbank hinterlegt. Zum Beispiel die Benutzerdaten für die Drohnen. Wenn man 10 Drohnen hat und sich zum ersten Mal mit dem Master mit diesen Drohnen verbindet, dann heißt das, dass man auch 10-mal Username und Passwort eingeben muss. Damit man das natürlich nicht jedes Mal machen muss, werden die UUIDs der Drohnen verwendet. Die werden zusammen mit den Credentials in der Datenbank verschlüsselt abgelegt und wird sich nochmal mit einer dieser Drohnen verbunden, wird in der Datenbank nachgeschaut, ob man für diese UUID schon Credentials hat, und die Anmeldung wird dann automatisch durchgeführt. Also beim zweiten Durchlauf bräuchte man kein Username und Passwort mehr eingeben, und was noch auf der To-Do-Liste steht, dass man in der Datenbank auch Default-Optionen ablegen kann, also die Default-PPS, Default-Timeout, die sind im Moment noch hardcoded und muss man dann entsprechend auf der Kommandozeile verändern, wenn man das möchte. Die können dann in Zukunft auch direkt in der Datenbank einmal angepasst werden. Zum Auslesen der Datenbank gibt es ein kleines Python-Programm, das heißt Volper-MCP. MCP steht für Master Control Program. Wie schon gesagt, ist in Python, ist im Moment noch sehr rudimentär, also mehr oder weniger ein Proof of Concept, wie man aus der Datenbank die Portscan-Ergebnisse auslesen kann und bearbeiten. Im Moment haben wir einfach nur eine human-readable Ausgabe oder die Möglichkeit, das Ganze nmap-kompatibel ausgeben zu lassen, um dann entsprechend nur die offenen Ports und die aktiven Hosts nochmal mit nmap zu scannen, um solche Funktionen wie Version Detection oder Script Scanning weiterhin nutzen zu können. Was man aber natürlich noch implementieren kann, ist jede beliebige Ausgabeform. Also man kann sich das in LaTeX, XML, CSV, wie immer man das auch möchte, exportieren lassen, weil ganz normale SQL-Syntax kann man sich so formatieren, wie man möchte. Und auf der To-Do-Liste steht, dass wir das Ganze Metasploit-artig ein bisschen aufbohren und dann eine Art eigene Portscan-SQL-Abfragesyntax implementieren. Wir verwenden dieselbe Portscanning-Technik wie bei Unicorn Scan auch, nämlich Stateless Connection Tracking. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem wie gestern, dass ich es leider nicht aufmalen kann. Ich werde jetzt einfach mal versuchen zu erklären, was dabei passiert. NMAP verwendet ja State Tables. Das heißt, NMAP weiß zu jeder Zeit von jedem Host und jedem Port, ob er den Port schon mal angesprochen hat, ob ein Prop geschickt worden ist, wann der Prop geschickt worden ist, ob was zurückkam, ob nichts zurückkam, wenn was zurückkam, welche RTT. Also es werden sehr viele Metainformationen über jeden einzelnen Port von jedem Host vorgehalten, was natürlich den Vorteil hat, dass man grundsätzlich immer erkennen kann, wenn einer der Ports nicht geantwortet hat. Man kann Retransmission für bestimmte Ports schicken und NMAP kann halt auch, wenn man nur eine 56K Modemleitung hat, noch sehr zuverlässige Portscan-Ergebnisse liefern. Was man aber ganz klar sagen muss, der Wolpertinger ist dafür gedacht, dass man sehr viel Bandbreite sowohl auf Client- als auch auf Serverseite zur Verfügung hat. Also sowohl der Port-Scannende als auch der Port-Zuscannende sollten eine vernünftige Bandbreite haben, weil hier, wenn hier Pakete verloren gehen, dann wird nichts wieder neu rausgeschickt. Dadurch, dass Master, Sender und Listener durchaus auf drei verschiedenen Rechnern laufen können, und Synchronisation von Port-Tabellen wahrscheinlich mehr Bandbreite verschlingen würden wie der Portscan an sich, wird eine andere Technik genutzt, nämlich das Stateless Connection Tracking. Dabei wird Folgendes gemacht. Wir benutzen eine Eigenheit vom TCP-Protokoll. Wir benutzen einfach beim Senden der TCP-Probes das TCP-Sequence-Feld. Und dann machen wir Folgendes, so wie es hier steht. Der Master verteilt einmal alle Drohnen ein bestimmtes Secret. Das ist ein zufälliger 32-Bit-Wert. Anschließend wird die Source-IP, der Source-Port und der Destination-Port genommen und mit diesem kleinen Verfahren, das ich hier unten abgebildet habe, zu einem 32-Bit-Wert umgewandelt. Und dieser Wert, also entsprechend hier dann Output, wird in das TCP-Sequence-Feld eingetragen. Die Sachen werden dann rausgeschickt an den Port. Sollte irgendeine Reaktion auf diesen Port ausgelöst werden, also ein RST-ACK oder ein SYN-ACK, wird die Answer rausgeschickt an die Listener-Drohne. Und die Listener-Drohne hat sämtliche Informationen, die hier für das Hashing benötigt werden, auch. Das heißt, die hat am Anfang auch das Secret vom Master mitgeteilt bekommen. Und Source-IP, Source-Port und Destination-Port stehen sowieso im TCP-Header, haben jetzt halt nur die umgedrehte Reihenfolge. Das heißt, was vorher Source-Port war, ist jetzt natürlich der Destination-Port. Das heißt, die Listener-Drohne bildet einfach auch diesen Hash mit denselben Informationen und vergleicht den mit dem Hash, der ursprünglich gesendet wurde, weil das TCP-Sequence-Feld, wenn der Port offen ist, wird ein Acknowledgement gesendet. In diesem TCP-Header muss dann ein Acknowledgement-Feld mit einer Acknowledgement-Number existieren. Und diese Acknowledgement-Number ist einfach die ursprüngliche TCP-Sequence-Number plus 1. Das heißt, wir können den Hash einfach wiederherstellen, indem wir auf der Listener-Drohne die Acknowledgement-Number minus 1 rechnen, haben dann den Hash. Wir haben sämtliche Informationen, also das Secret-Source-IP, Source-Port und Destination-Port und können damit denselben Hash wiederherstellen. Wenn beide Hashes identisch sind, kann man sagen, alles klar, das ist ein Paket, der zu unserem Portscan gehört. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, mit einem sehr wenig restriktiven Packet-Capturing-Filter zu arbeiten. Der einzige Filter, der hier gesetzt wird, ist, dass sämtliche Pakete ignoriert werden, die von derselben IP-Adresse wie von der Listener-Drohne kommen. Deswegen, wenn man den Wolpertinger benutzen möchte, um sich selber zu scannen, wird man sehr schnell merken, dass es nicht funktioniert, eben weil dann ja sämtliche Pakete von einer und derselben IP-Adresse kommen. Aber hier ist auch nochmal deutlich gesagt, der Wolpertinger ist dafür gedacht, Class C-Netz um Größeres zu scannen und nicht um Localhost zu scannen. Dafür kann man auch weiterhin NMAP verwenden. Gut, das war es jetzt erstmal soweit zur Theorie. Und dann wollen wir einfach mal schauen, ob wir sowas hier auch mal direkt zeigen können.
Jetzt vielleicht die Shift ein bisschen größer machen.
Kannst du gleich mal tun.
Ah, okay. Mhm. Das sonst irgendwie.
So, oder? Okay. Ich muss es hier kurz so anpassen, dass ich hier selber noch was auf dem Bildschirm sehe. Kannst du hier nochmal die Schrift größer machen und nochmal eine Root Shell aufmachen? Okay. Super. So, wenn man das Ganze, also die Drohnen jetzt ohne Option startet, bekommt man eine kurze Übersicht, was angegeben werden muss. Das heißt einmal das Interface. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es hier ETH0 ist. Dann ein entsprechender Port. Und anschließend kann man sagen, Sender oder Listener Drohne. Mit -D könnte man das Ganze noch als Daemon starten. Größer. Gut, jetzt kann ich es noch nicht mehr lesen. Okay, beim ersten Starten wird man nach Benutzername und Passwort gefragt, was man für diese Drohne vergeben könnte. Was natürlich immer schön ist, Admin, Admin. Das kann man so schwer raten. Okay. Stimmt, ohne Netzwerkkabel wird es schwer. Schauen wir mal. Genau, das war's. Mehr Rückmeldung bekommt man erstmal nicht. Das, damit haben wir unsere Senderdrohne gestartet. Und damit läuft jetzt unsere Listener-Drohne. Sender- und Listener-Drohne benötigen Root-Rechte. Wenn man den Master startet, benötigt man keine Root-Rechte, weil der braucht nichts, weder Raw-Sockets noch Packet-Capturing-Filter setzen. Das kann man als ganz normaler User machen. Jetzt kann man hier mit minus groß D die einzelnen Drohnen übergeben, die man verwenden möchte. Wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Stimmt, das wird nichts. Muss ich selber kurz schauen. Gut. Dann haben wir schon mal definitiv was für die To-Do-Liste. Wir sollten keine Ports größer als 65.535 erlauben. Das ist eine 6, beim ersten war es eine 5. Das wollen wir denn mal scannen?
www.warenhaus.gov, www.fsb.eu oder sowas.
Kann man auch machen. Versuchen wir es mal damit. Nochmal. Stimmt, den können wir auch noch nehmen. Aber bevor wir uns jetzt sämtliche Regierungsorganisationen jetzt hier verscherzen, versuchen wir es doch erstmal damit. Mit minus S kann man jetzt noch angeben, wie viele Pakete pro Sekunde. Wir haben ja hier eine vernünftige Leitung, sagen wir mal 2000. Das sollte drin sein. Und wir machen nochmal einen Full-Port-Scan und schauen einfach mal, was passiert. Okay. Dann brauche ich jetzt nochmal von dir genau, wie man hier sieht, die Datenbank wird automatisch im Home-Verzeichnis eines jeden Users angelegt, in diesem Fall homestefan.wolpertinger. Da drin gibt es eine Datei wolpertinger.db. Nur hier gehört das Verzeichnis offensichtlich root und so wird es nichts. Genau, jetzt sieht er hier, alles klar, es gibt keine Wolpertinger-DB, das heißt, es wird eine neue angelegt und jetzt wird sich mit der ersten Drohne verbunden. Anschließend kann man noch einen Identifier für den Scanner angeben, also irgendwas, was das Ganze dann identifiziert. Wo? Das ist ein Punkt, 37 Sekunden. Genau, jetzt läuft das Ganze. Da wir mit minus V gearbeitet haben, sehen wir jetzt auch kurz den Output von den Ports, so wie sie reinkommen. Die werden selbstverständlich in zufälliger Reihenfolge gescannt. Und die Scan-Reihenfolge ist, ein Port wird für sämtliche Hosts durchgescannt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Port 1 anfangen, werden alle Hosts in den entsprechenden Glass-10 jetzt gescannt. Genau, damit sind wir auch durch. Da ist jetzt nichts offen, was mich jetzt irgendwie stark beeindrucken würde oder irgendwie überraschend wäre. Man sieht jetzt hier unten, dass wir eine Minute gebraucht haben und 3 Sekunden. Das ist deswegen, weil die Zeit schon anfängt zu laufen, wenn ich noch die Passwörter eingebe. Wir können das Ganze jetzt nochmal starten. Nein, im Moment ist nur TCP-Scanning implementiert und unter Umständen kommt auch nochmal irgendwann UDP-Scanning dazu, weil UDP-Scanning mit NMAP ist ja generell eine Sache, die man gar nicht erst versuchen braucht. Es steht mit auf der To-Do-Liste, neben IPv6 zum Beispiel auch noch. Genau, jetzt können wir mal schauen. Normalerweise sollte jetzt keine Passworteingabeforderung mehr kommen und mit -T kann man auch direkt auf der Kommandozeile einen Identifier angeben. Dann kann man sich das entsprechende Eintippen hinterher sparen. Das heißt, jetzt startet der Portscan direkt. Kann auch durchaus sein, dass wir jetzt die Ports in einer anderen Reihenfolge bekommen. Was man, wie gesagt, noch sagen kann, man kann beliebig viele Sendertronen verwenden. Was allerdings wichtig ist, der Master ist kein Problem, wenn der hinter einem Nothing-Device steht. Die Drohnen dürfen natürlich keine Nothing-IP haben, dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, sie brauchen öffentliche IP-Adressen. Genau, da sieht man jetzt, die Zeit ist schon wesentlich näher an dem, was wir uns gedacht haben. Im Normalfall bleiben wir unter einer Sekunde Abweichung. Bei sehr großen Netzen kann es natürlich schon passieren, mit mehreren Drohnen, dass da die Abweichung größer wird. Aber generell kann man schon zu Beginn eines Portscans sehr einfach sagen, okay, ich brauche jetzt für das Netz, was ich hier scannen soll, so und so viele Stunden, so und so viele Tage und kann natürlich dann auch seine weitere Vorgehensweise, was man hinterher machen kann, viel besser planen, wenn man schon weiß, wie lange so ein Portscan dauert. Mit dem Wolper-MCP-Programm kann man sich jetzt die Sachen, die man in der Datenbank liegen hat, anzeigen lassen. Wie man vielleicht beim Wolper-Team ja gesehen hat, es gibt jetzt keinen Kommandozeilenschalter, womit man das Ganze in irgendeine Datei schreiben könnte. Braucht man ja nicht, weil es liegt ja schon in der Datenbank mit -L. Sieht man jetzt hier mit dieser schönen Schriftgröße, glaube ich, nicht so gut. Das sieht schon besser aus. Genau, hier sieht man jetzt die entsprechenden 2 Scans, die wir bis jetzt durchgeführt haben, also Testscan CCC, Testscan CCC 2 und hier sieht man dann entsprechend die einzelnen Hosts, also wie viele Hosts gescannt wurden. Auf dem Hosts wurden diese Anzahl von Ports gescannt, wir haben diese Paketrate verwendet und zusätzlich hat man nochmal Start- und Endpunkt und eben die totale Zeit, die für den Portscan benötigt worden ist. Das heißt, das hier ist einfach eine ganz normale Übersicht. Je mehr Portscans man hat, umso unübersichtlicher wird es natürlich, deswegen kann man entsprechend mit -F auch nach einzelnen Scans suchen und sich dann entsprechend auch nur die anzeigen lassen, die man sehen möchte. Mit -S und anschließend der ID, die man hier vorne sieht, kann man sich auch genauere Informationen zu den einzelnen Scans anzeigen lassen. Hier sieht man jetzt nochmal genau, wann wurde der Scan gestartet, um wie viel Uhr, wann hat er aufgehört, wie lange war die totale Scanzeit, nochmal ein paar Übersichten, wie viel und was wurde gescannt, mit wie vielen Paketen pro Sekunde. Was auch häufig sehr wichtig ist, ist die Source-IP, von der der Scan kommt, weil wenn man mit 20 Rechnern scannt, möchte man vielleicht auch eine Übersicht haben, welche IP jetzt letzten Endes beim Ziel aufschlägt. Und hier unten sieht man nochmal die entsprechenden Drohnen, die verwendet wurden, mit IP-Adresse und Port. Und ähnlich wie bei NNAP nochmal hier die Ausgabe, was habe ich für offene Ports gefunden. Da wir, wie ich schon gesagt habe, die Funktionalitäten von NNAP wie Script-Scanning und Version-Scanning jetzt nicht missen wollen und ich definitiv keine Lust habe, das alles nachzuprogrammieren, weil es ist einfach nur ein Port-Scanner. Der wird niemals Version-Detection, niemals OS-Detection und niemals Script-Scanning haben, weil er so offene Ports finden und mehr nicht. Kann mit -N und der entsprechenden ID sich das Ganze so ausgeben lassen, wie man es in NNAP einfach hinwerfen kann. genau, danke. Das hier ist dann einfach die Hostlist. Wird dann entsprechend lang, kann man NNAP einfach mit -IL übergeben. Und hier unten, das sind halt quasi eine Distinkt-Abfrage auf die offenen Ports. Und NNAP ist verdammt schnell, wenn es nur offene Ports scannt. Das heißt, da hat man dann keine Probleme mehr mit. Und kann sich dann halt den Output mit sämtlichen Security-Scanner-Features von NNAP dann direkt anschauen. Gut, habe ich was vergessen? Mir fällt nämlich sonst nichts mehr ein.
Ja, wolltest noch sagen, dass es nie eine Windows-Version geben wird und nie
einen Fortschrittsbalken? Stimmt, es gibt niemals eine Windows-Version, es wird niemals einen Fortschrittsbalken geben und auch keine grafische Oberfläche, das ist ganz wichtig. Gut, wenn es jetzt noch irgendwelche Fragen geben sollte, können die gerne gestellt werden. Ansonsten auch nicht. Ja. Also das ist angedacht, dass man das in dieses Python-Skript mit implementiert. Wir haben überlegt, ob wir das, die Hostliste zum Beispiel direkt in der Datei wegschreiben, dann braucht man das schon nicht mehr von Hand kopieren. Wäre theoretisch auch, glaube ich, mit 2, 3 Zeilen möglich, dass man einfach noch eine Option einbaut, -n, -run, was auch immer, dass dann direkt NNAP gestartet wird. Das ist auch alles Open Source, das gibt es auf SourceForge. Bei SourceForge einfach nach Wolpertinger suchen. Da gibt es das Projekt über SVN auschecken. Wenn irgendjemand da Patches für dieses Python-Skript schreibt, weil er da irgendeine Funktion reinhaben möchte, die vielleicht auch andere Leute noch verwenden möchten, kann er das auch gerne an die E-Mail-Adressen schicken, die da auch auf SourceForge stehen. Also ich bin da für Patches immer sehr dankbar.
Geht's? Ja, es geht. Noch eine Frage zu dem NMAP-Output. Angenommen, wir hätten jetzt mehrere IP-Adressen gehabt. Mhm. Woher weiß ich denn, welcher Port bei welcher IP offen war?
Das weiß man nicht.
Okay.
Also man bekommt eine Liste von sämtlichen offenen Ports, die bei diesem Portscan gefunden worden sind, sind meistens halt relativ wenige. Das heißt, NNAP kann maximal bei 4, 5 Ports dann keine Antwort bekommen. Das sollte dann auch noch merken, dass da nichts hinter ist. Ansonsten, wie gesagt, wenn es Feature-Requests gibt, auf SourceForge kann man die gerne anmelden. Und ansonsten alles, was irgendwie das Ganze grafisch macht, wird ignoriert. Und vielleicht werden irgendwann mal zumindest die Drohnen auf Windows portiert. Aber das steht ganz, 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 ganz hinten auf unserer To-Do-Liste. Und ansonsten einfach mal verwenden, probieren und Bugs melden.
Soll ich noch kurz 2 Worte zum Testen und Ausprobieren sagen?
Mach das doch mal.
Jo. Wer sich vielleicht an die Portbunny-Präsentation vor 2 Jahren erinnert hat, der weiß, dass es danach auch so ein bisschen in der Presse Überlegungen gab. Da wurde im Vortrag eindeutig gesagt, es geht um Class-B-Netze scannen. Und anschließend sind Tests gemacht worden, da hat dann jemand NMAP und Portbunny gegen einen Host laufen lassen und dann hat, glaube ich, das Linux-Magazin das getestet und da wurden dann teilweise Netze, Class-C-Netze mit 10 Hosts verwendet. Nochmal dazu, hier geht es nicht darum, wenn ihr das ausprobieren wollt, holt euch hübsche Senderdrohnen mit einer guten Anbindung, wie gesagt, gesteuert werden kann der Scan hinter einem Net-Device. Eine Listener-Drohne sollte eine gute Anbindung haben, braucht aber keine perfekte. Und zum Vergleich ist es sinnvoll, wirklich große Netze zu scannen. Also wie gesagt, Class-C-Netze oder mehr. Und wie gesagt, der Hintergrund ist der, Portscan dauert traditionell lange. Bei Sicherheitstests ist man immer unter einem Zeitdruck, teilweise unter einem enormen Zeitdruck. Enormer Zeitdruck heißt 1600 Hosts scannen in einem Tag. Und es sollte dann möglichst am Abend fertig sein. Dann die Datenbank, die dient ja dazu, was auch immer ihr mit dem Ergebnis machen wollt. Ihr könnt es euch aus der Datenbank ziehen, ihr könnt es an andere Software weitergeben, irgendwelche Security-Scanner, die irgendein schräges Format bauen, dann kann man das eben selber über die SQL-Abfrage implementieren. Oder wenn das ganz wichtig ist, dann kann man das auch dann verwenden, um das in Excel zu importieren, Kuchengrafiken draus zu machen und so weiter und so fort. Kleiner Tipp zum Testen, ihr könnt euch ja auch kleinen Router, kleine Firewall aufstellen, dahinter irgendwie ein Class-B-Netzwerk anlegen und über virtuelle IP-Adressen eure Testsysteme hochziehen. Also ihr braucht da nicht unbedingt ein reales Netz und dann einfach über diesen Router diese virtuellen IPs scannen und dann habt ihr sozusagen die reale Umgebung, riesengroßes Netz, relativ wenig Hosts erreichbar. Bei uns, man kann manchmal sagen, so in der Realität bei großen Netzen, dass nur 10% der IP-Adressen sind tatsächlich erreichbar und das könnte so ein sinnvoller Testcase sein.
Genau. Mir ist auch gerade noch was ganz Wichtiges eingefallen, was ich noch zeigen wollte. Nämlich beim Testen war ich häufig mal zu faul, ständig eine Listener-Drohne und eine Sender-Drohne zu starten nach jedem Kompiliervorgang. Von daher gibt es auch die Möglichkeit, einen Single-Scan durchzuführen. Das geht relativ einfach. Man nimmt einfach das Wolpertinger-Binary. Also der kürzeste Aufruf wäre wirklich zum Beispiel der hier. Das würde auch funktionieren. Was dann passiert, ist Folgendes. Im Hintergrund werden einfach zwei Prozesse geforkt. Einmal die Sender-Drohne, einmal die Listener-Drohne. Die Kommunikation läuft dann nicht mehr über TCP, sondern über Unix-Domain-Sockets. Und kann man verwenden, wenn man wirklich nur von einem Rechner mit einer vernünftigen Anbindung aus scannen möchte. Hierzu kann ich nochmal sagen, das ist nur für mich zum Testen gedacht. Das kann man gerne selber nutzen. Da gibt es keinen Support für. Das funktioniert meistens erst nach einem zweiten Versuch. Oder jetzt auch gerade beim ersten. Diese Warnung, die man hier oben bekommt, die ist definitiv ernst gemeint. Das ist ziemlich schnell implementiert worden, es funktioniert meistens. Wenn es nicht funktionieren sollte, egal. Genau, das war, wie gesagt, ein Single Scan, funktioniert im Endeffekt, ja.
Can I make a question in English?
Yes.
Okay, let's say that one of your drones answers that a specific port on the target is closed. Can you verify that from another drone, let's say, because the first drone's IP was blacklisted by the host, by the target host?
First I have to say, only open ports are reported.
Okay.
You so can only, you get only results on open ports. Every port that is closed or filtered, you don't get any results. And yeah, it is possible to verify an open port, but in most cases, when you get an ACK reply, then the port is really open. Okay. We do no retransmissions of any packets.
I think the question was also about blacklisting. All sender drones send with the IP address of the listener drone. That means if the IP address of the listener drone gets blacklisted, then of course the whole scan is blacklisted, of course, and that's it. And this is a pretty aggressive port scanner, so you use it to scan people who know that they are being scanned, so there is no way to remediate blacklisting.
There's one more question.
Warum hat das da jetzt 6 Sekunden established und vorher mit 2 Drohnen 37?
Das ist wieder dieselbe Sache. So wie das Ganze gestartet wird, läuft der Timer und ich habe das jetzt relativ lange hier hängen lassen, bis ich den Testscan eingegeben habe. Also wir können das Ganze jetzt nochmal machen, indem ich jetzt direkt schon mal hier etwas mit angebe. Sollte halt mal implementiert werden, dass der Timer wirklich erst dann läuft, wenn der Portscan anfängt, weil jetzt sieht man, ist das Ergebnis ungefähr ähnlich. Also das ist ein Default-Port-Scan. Von daher, also die sind ungefähr gleich. Oh mein Gott. Also hier oben hat er gesagt, 6,27 Sekunden hat halt 24 gebraucht, weil ich dann wahrscheinlich die restlichen 20 Sekunden dafür gebraucht habe, um da Test-Scan einzutippen. Wie gesagt, die Zeit fängt einfach schon vorher an zu laufen.
Thank you very much. As you all are aware, the maker of Unicorn Scan passed away last year, and it's very good to see that the new project builds on the ideas and basically implements what is really needed. I think you did a great job in presenting it so quickly and so abruptly.
Yeah, gerne.
So thank you very much.